Mit einer Porträtausgabe des Webschau-Teams. Unser Gast hat eines der wohl erfolgreichsten deutschen Internetprojekte gestartet. Seit 12 Jahren gibt es seinen Blog. Auf Facebook hat er mehr als 250.000 Fans. In seinem Online-Shop gibt es das Kochbuch des Todes und Plüschlemminge. Zu seinem Team gehören Herr Riebmann und zwei Yetis. Im gläsernen Studio auf der Buchmesse Leipzig ist uns zugeschaltet Joscha Sauer von nichtlustig.de. Guten Morgen.
Hallo, das stimmt schon mal nicht ganz. Ich bin gar nicht im gläsernen Studio, sondern sitze hier viel, viel cooler, nämlich draußen in einem Ü-Wagen mit abgedunkelten Scheiben und tu gerade auch so ein bisschen so, als würde ich zum BKA gehören.
Ah, ganz kurz umdisponiert.
Okay. Viel, viel cooler als im gläsernen Studio.
Absolut. Na gut, dann auch von mir guten Morgen in das coole Studio. In den coolen Ü-Wagen nach Leipzig. In Köln sagen hallo Sebastian Sonntag.
Und Thomas Reintjes.
Und Joscha.
Und wie immer beginnen wir mit einem Fragebogen. Alter.
Ich dachte, das wäre jetzt die Anrede. das wird aber schon sehr privat jetzt hier. 33 bin ich.
Online seit?
www.nichtlustig.de.
Falsche Antwort. Online seit?
Ach, online seit, nicht online Seite.
Ja.
Seit 2000 ist das jetzt mittlerweile.
Aber das können wir jetzt copy-pasten, die Antwort von vorhin.
Genau, die nächste Frage wäre gewesen, Webadresse, die überspringen wir jetzt mal spontan.
2000.
Beruf.
Cartoonist.
Offline-Hobbys.
Offline-Hobbys. Filme, Kochen, würde ich so spontan sagen. Aber das vermischt sich bei mir immer sehr, Hobby und Beruf.
Soziale Netzwerke?
Facebook und Twitter.
Lieblingscomic?
Boah, sowas gibt's bei mir eigentlich gar nicht. Würde ich gerne schieben. Können wir uns gerne drüber nachher unterhalten, dass ich sowas eigentlich gar nicht habe.
Haben wir Joker?
Gedruckt oder digital?
Macht für mich keinen Unterschied. Also sehe ich auch nicht losgelöst voneinander. Für einige Sachen bietet sich digital an, für andere Sachen ist Print einfach schön.
Mac oder Windows?
Mittlerweile Mac, allerdings wirklich einfach nur, weil ich das ästhetisch hübscher fand vor einigen Jahren und ich glaube nicht, dass das irgendwie sonst so viel, also ich mache da keine Grundsatzfrage draus.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Anders.
Ja, dein letzter Tweet, bevor die Welt untergeht.
Ah! Und dann wieder ein paar A's löschen, weil das über 140 A's war.
Vielen Dank, soweit die Basisfakten. Bevor wir jetzt in das erste Thema einsteigen, möchten wir euch dazu einladen, mit uns mitzudiskutieren. Wenn ihr auch Fragen an Joscha Sauer habt oder uns einen Kommentar hinterlassen möchtet, geht das zum Beispiel per Twitter. Da findet ihr uns unter dem Namen dradiowissen. Oder ihr geht auf unsere Webseite dradiowissen.de. Da gibt's direkt auf der Startseite einen Artikel passend zum Online-Talk, unter denen ihr Kommentare schreiben könnt oder ganz klar, klassisch, ihr schreibt uns eine E-Mail. Die passende Adresse wäre dann wissen@deradio.de.
Nichtlustig.de ist deine Seite. Ja, und darauf hast du anfangs täglich, jetzt immerhin noch regelmäßig, Cartoons veröffentlicht. Die bestehen nur aus einem Bild, um das mal ein bisschen zu beschreiben für die Menschen, die Seite nicht kennen.
Und genau, es ist immer ein bisschen schwierig, ne, Humor dazu zu erklären. Und also die Leute sollten sich am besten die Sachen einfach direkt angucken.
Ja, also wer gerade vor dem Rechner sitzt, nichtlustig.de. Menschen treten auf in deinen Cartoons, aber auch so ein Set von Figuren, die du geschaffen hast, so suizidale Lemminge, frierende Yetis, zwei Professoren mit einer Zeitmaschine und Herr Riebmann zum Beispiel, der in einer Wand lebt. Wie passt das eigentlich alles unter einen Hut? Das ist ja so ein ganz breites Spektrum.
Ja, also letzten Endes sehe ich natürlich in allen Sachen, die da immer wieder auftauchen, bestimmte Teile von mir, die mich halt interessieren. Ob das jetzt meine nerdige Seite ist, mit Zeitmaschinen-Ideen und Witzen, die man darüber machen kann. Oder halt suizidale Lemminge, die halt eher schwarzen Humor haben, aber gleichzeitig sehr niedlich sind. Dann gibt's ja den Sensenmann, den Tod, der zusammen mit einem Pudel in einer rosa WG wohnt, wo ich einfach mag, auch mit Klischees zu spielen. Letzten Endes sind das alles irgendwelche Facetten von mir und ich denke, wenn man alle diese Figuren zusammennimmt, dann gibt es ein ganz gutes Bild von meinen Interessen und was ich so mag, womit ich mich beschäftige.
Gibt es denn so vom Humor her eine rote Linie? Kann man das irgendwie beschreiben?
Ich habe irgendwann mich dazu durchgerungen, weil ich immer wieder gefragt wurde, wie würdest du den Humor beschreiben? Und ich finde eigentlich, dass Humor erst dann interessant wird, wenn man ihn halt nicht beschreiben kann. Weil Humor immer überraschend sein sollte. Das ist ja ein großer Aspekt von Humor, dass man im besten Fall nicht erahnen kann, was für eine Pointe kommt. Und deswegen finde ich es auch bei mir immer sehr wichtig, dass ich auf der einen Seite zwar sehr schwarzhumorige Sachen mache, aber auch immer wieder sehr niedliche Sachen und sich das hoffentlich auch so ein bisschen die Waage hält, auch von der Umsetzung her. Und ich habe dann irgendwann gesagt, es ist schwarzer Humor mit viel Herz, was ich mache. Wobei das natürlich trotzdem eher so ein Schlagwort ist und im besten Fall hat man große Probleme, Humor zu beschreiben.
Hm. Jetzt habe ich dich und nichtlustig.de am Anfang gepriesen als super erfolgreich, aber gib uns doch mal ein Gefühl dafür, wie erfolgreich ist denn deine Seite und dein Projekt?
Ja, es kommt natürlich immer drauf an, woran man das misst, ne? Also jetzt rein an Zahlen, mittlerweile sind über 2 Millionen Bücher verkauft worden. Du hast schon am Anfang erwähnt, dass mittlerweile über 250.000 Leute auf Facebook in der Nicht-Lustig-Gruppe sind. Es folgen mir mittlerweile, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel Twitter-Follower ich da gerade habe. Aber ich merke auch immer wieder, dass diese puren Zahlen da auch gar nicht so ausschlaggebend sind, also für mich zumindest. Das ist natürlich schön, dass ganz viele Leute mit dem Kram, den ich da mache, was anfangen können. Aber ich finde vor allem toll, dass sich die Sache von einem reinen Webcomic, womit es ja angefangen hat, mittlerweile so aufgebaut hat, dass es halt auch ganz viele andere Möglichkeiten gibt für mich, mit den Figuren was zu machen. Und dass ich mittlerweile halt auch Merchandise mache und vom Internet natürlich erstmal auch zum Bücher machen gekommen bin und mittlerweile halt auch daran arbeite, schon seit längerer Zeit im Trickfilmbereich da was mitzumachen. Und das ist für mich eigentlich der Erfolg für mich, dass ich das Gefühl habe, Nicht-Lustig hat mir die Möglichkeit gegeben, sehr viel andere Sachen auszuprobieren und da bin ich hoffentlich noch lange nicht fertig.
Okay, aber gehen wir trotzdem nochmal erstmal ganz an den Anfang zurück. Wie ging's denn los? Was hat dich dazu gebracht, einfach einen Cartoon zu zeichnen und ins Netz zu stellen?
Verzweiflung, pure Verzweiflung. ist tatsächlich nicht so weit weg von der Realität. Es war so, dass ich, als ich mit der Schule fertig war und immer eigentlich für mich ganz klar war, ich will in Richtung Film, ich will Film machen. Trotzdem hatte ich sehr große Bedenken, an eine Filmschule zu gehen, auch wenn ich Leute kenne, für die das ganz toll war. Für mich damals wäre weitere Theorie ganz grausam gewesen, weil ich einfach Lust hatte, praktisch was zu machen. Und ich war damals im Jahr 2000 in einer Firma, die mir auf eine andere Weise eigentlich erstmal scheinbar die Möglichkeit gegeben hat, mich da im Filmbereich ein bisschen auszuleben. Und das war eine Firma, die ein medizinisches Portal im Internet aufmachen wollte. Das hört sich jetzt erstmal sehr weit weg an von dem, was ich machen wollte. Aber die Idee war, dass sie damals eigentlich revolutionär medizinische Kurzfilme drehen wollten und im Internet zum Streamen anbieten wollten. Das war bloß eigentlich der Zeit sehr voraus, weil die Bandbreite dafür, das Internet war noch nicht schnell genug und die Leute haben das gerade erst so als Massenmedium entdeckt. Damals gab es diese AOL-Boris-Becker-Kampagne und das hat, meines Erachtens hat Boris Becker maßgeblich dazu beigetragen, dass das Internet überhaupt existiert in Deutschland.
Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen
Boris Beckers waren. Größte Errungenschaft. Und dann war es für mich halt so, dass ich in dieser Firma saß und sehr entgeistert war, weil das ganze Ding eine ziemliche Luftnummer war. Das Projekt eines größenwahnsinnigen Arztes, der viele reiche Witwen betreut hat. Und ich bin da nach 3 Monaten dann wieder raus und habe gesagt, das ist unmöglich, ich komme hier zu nichts, weil ich bin ja kein Mediziner. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll, sondern ich wollte als Techniker Filme drehen und die ins Internet stellen und dadurch handwerklich besser werden. Ich wollte lernen, wie man schneidet, wie man dreht. Und die Möglichkeit hatte ich da dann doch nicht in dem Maße, wie ich mir das vorgestellt habe. Und saß dann sehr deprimiert danach zu Hause. Und habe überlegt, was mein nächster Schritt sein könnte. Und ich habe gleichzeitig Musikvideos gemacht, die auch ganz erfolgreich waren. Dann also auf Viva und MTV liefen. Habe Puppen gebaut und Kostüme gemacht und mich halt ausprobiert in dem Bereich. Aber so richtig ging das nicht vorwärts. Und um kreativ nicht einzuschlafen, und weil ich gerade halt mitbekommen habe, dass es doch relativ einfach ist, eine eigene Webseite zu machen, habe ich gesagt, gut, ich probiere jetzt einfach mal eine Webseite ins Leben zu rufen und irgendwas zu machen, was ich kann. Ich kann zeichnen, ich probiere ein bisschen witzig zu sein und mich da auszuprobieren. Und dann war Nicht-Lustig eigentlich so eine 5-Minuten-Schnapsidee. Ich habe damit losgelegt und habe gesagt, ich mache jetzt jeden Tag einen neuen Cartoon und guck einfach, ob man Kreativität konditionieren kann, ob es mir leichter fällt, wenn ich das länger mache. Und tatsächlich war es so. Ich habe bloß nie geplant, dass das länger dauert als ein paar Monate, bis es halt mit dem Film richtig losgeht. Und stattdessen bin ich bei Nichtlustig hängen geblieben, weil ich plötzlich sehr begeistert festgestellt habe, dass mir hier halt keiner reinquatscht. Kein Label, kein Musiker. Ich konnte wirklich das alles genauso machen, wie ich wollte. Und das war für mich sehr, sehr wichtig zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile sehne ich mich eher wieder danach, viel mit anderen Leuten zu arbeiten. Aber damals fand ich das auch ganz, ganz toll, in meinem Kämmerlein zu sitzen und wirklich alle Entscheidungen selbst zu treffen.
Und dann warst du überrascht, dass es anscheinend doch ein paar Leute gab, die das lustig fanden.
Ja, und es war am Anfang tatsächlich halt wirklich nur ein paar. Und also ich hatte am Tag 20 Besucher und 18 davon waren ich. Aber allein diese zwei Besucher, bei denen man nicht wusste, wo kommen die her? Wer ist das? Das hat mich gereizt. Es war einfach plötzlich möglich, ohne einen Verlag, ohne irgendjemanden, der einem die Absolution erteilt und sagt, das ist gut, das darfst du veröffentlichen oder das darfst du nicht veröffentlichen, sich da auszuprobieren, Sachen zu veröffentlichen und eine sehr unmittelbare Reaktion auch dann bald zu kriegen. Erstmal über E-Mail. Und das hat mich sehr gereizt. Und das hat natürlich trotzdem dann sehr viel länger gedauert, bis dann irgendwann mal plötzlich 100 Leute auf der Seite waren. Dann waren 1000 Leute auf der Seite. Und das baute sich so langsam auf. Das war schon ein tolles Gefühl.
Also hat das rein viral funktioniert oder hast du auch irgendwie gezielt für Aufmerksamkeit gesorgt?
Das war damals ja tatsächlich noch damals, oh Gott. Ich mach gerade mal die Spinnenweben hier weg von mir. Das war tatsächlich da noch ein bisschen anders. Also abgesehen davon, dass es das Wort viral natürlich noch gar nicht gab, war es einfach so, dass das Einzige, was man machen konnte, halt versuchen in Foren, die ja jetzt auch nicht so spezialisiert waren wie heute, da irgendwie so ein bisschen drauf hinzuweisen. Ich habe übrigens eine eigene Seite, wollt ihr nicht mal gucken kommen? Und da sind da vielleicht 2, 3 Leute mal mehr drauf gekommen. Aber im Grunde hat sich das wirklich durch Mundpropaganda immer weiter verbreitet und ist damit eigentlich schon irgendwie viral gewesen. Bloß halt natürlich nicht so schnell, wie das heute funktioniert. Also Koni hat sich da schon ein bisschen schneller verbreitet als ich.
Und dann ging es von Tag 1 an sozusagen immer nur bergauf oder hast du auch mal kämpfen müssen um das Projekt?
Um das Projekt selbst eigentlich nicht, da es ja immer mein Projekt war. Ich musste kämpfen letzten Endes darum, dass ich einfach genügend Geld verdiene, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das war gerade in den ersten 2, 3 Jahren, hätte ich das auch nicht geschafft ohne die tolle Unterstützung meiner Eltern, die zwar immer gesagt haben, wir haben keine Ahnung, was du da machst und in welche Richtung das geht, aber wir vertrauen dir und wollen dich unterstützen, wenn du denkst, dass das irgendwo hingeht. Und sind natürlich heute stolz wie Bolle, was ich da aufgebaut habe. Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, das war schon sehr gewagt, weil ich selbst natürlich auch nicht den großen Masterplan hatte, sondern da schon eher so als Träumerle immer durchmarschiert bin und dachte, naja, das wird schon irgendwie weitergehen. Und ich hatte auch ziemlich am Anfang mal eine Zeit, wo es selbst schwierig für mich war, überhaupt halt meinen Kühlschrank zu füllen. Und da habe ich dann wirklich damals sogar eine Spendenaktion gemacht. Das war super, plötzlich zu sehen, dass da wildfremde Leute mir einfach ein paar Euro überweisen. Ich glaube, damals waren sogar noch Mark. Einfach, weil sie wollten, dass nicht lustig weitergeht. Und das hat mir immer auch ein sehr großes Vertrauen gegeben, dass ich einfach ganz tolle Fans von Anfang an hatte, die sehr daran geglaubt haben und auch zu würdigen wussten, was ich da mache und mich dann auch von Anfang an auch sehr unterstützt haben.
Ja, wie gut dich deine Fans finden, da reden wir gleich auch noch drüber.
Sehr gut finden die mich, sehr, sehr gut.
Natürlich, natürlich. Du hast uns auch ein paar Bookmarks mitgebracht, also ein paar Lieblingsseiten von dir. Mhm. Und da sind zwei dabei, die wo es auch um Comics geht, also route.de zum Beispiel.
Genau, Route hast mit TH.
Mit TH und der flix.de. Und gerade route.de, der macht eigentlich genau das gleiche wie du. Also ein Bild Comics mit kurzen Witzen. Willst du da jetzt besonders nett sein? Ich meine, das ist doch Konkurrenz von dir. Warum sind das deine Lieblingsseiten?
Also ich finde das Wort Lieblingsseiten immer ein bisschen schwierig, auch in dem Fall. Ralf Rute, dem die Seite gehört, ist ein ganz, ganz, ganz enger Freund von mir. Es gab eigentlich nie wirklich Konkurrenz zwischen uns. Ich habe ohnehin nie Konkurrenz erlebt in diesem ganzen Comiczeichnerbereich. Ich habe vielleicht mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass gerade Leute, die anfangen oder die so ein bisschen nach oben boxen, wo halt sagst so, der ist nicht lustig, das ist ja auch jetzt doof eigentlich, weil es das schon so lange gibt. Aber eigentlich alle Leute, bei die ich ernst nehmen kann und die das jetzt nicht aus irgendeiner jugendlichen Rebellion rausmachen, dass sie einfach irgendwas doof finden und einen dann auch doof finden, da ist einfach eine ganz große Unterstützung. Dadurch dadurch, dass es auch wirklich nur so ein kleiner Kreis ist von Leuten. Man kennt sich und jetzt bin ich gerade auf der Leipziger Buchmesse und da sehe ich auch wieder einige von den Jungs. Und das ist immer wie Landschulheim bei mir hier. Das ist super. Man freut sich zu sehen und man schustert sich gegenseitig auch Ideen zu oder Projekte. Wenn ich Aufträge mal, also Auftragsanfragen kriege, die ich ja selbst gar nicht mehr mache, dann gebe ich die auch gerne weiter an Kollegen. Man unterstützt sich. Und Ralf war auch sehr, sehr, sehr wichtig dafür, dass nicht lustig überhaupt den Sprung in den Buchbereich geschafft hat, weil er derjenige war, der damals gesagt hat, pass auf, ich finde super, was du machst, ich finde dich toll, ich stell dich mal meinem Verlag vor. Und er war derjenige, der mich wirklich nach 2 Jahren deprimierenden über die Buchmesse laufen und halt keinen Erfolg haben, dann doch nochmal zu Carlsen geschleppt hat, von denen ich ja auch erst eine Absage bekommen habe und dann mich wirklich direkt dem Chefredakteur dahingesetzt hat, gesagt hat, ich finde den super, guck dir das nochmal an. Und daraus sind dann auch wirklich die Bücher entstanden. Also ein ganz toller Mann, der für mich ist wie ein großer Bruder.
Großer Bruder, sagst du, sind es denn dann auch die Sachen, über die du lachst im Netz? Oder sind das dann auch vielleicht mal YouTube-Videos, wo, weiß ich nicht, Autos ineinander fahren oder ein Baby über einen Gartenschlauch stolpert?
Babys, die da über Autos stolpern, sind dann weniger mein Ding. Ich muss sagen, natürlich bleibe ich auch in solchen Sachen mal hängen oder so. Ich lache tatsächlich eher über Sachen in anderen Medien als Cartoons, weil bei Cartoons mittlerweile einfach zu sehr dieser Kontrollaspekt in meinem Hirn aktiviert wird. Natürlich finde ich Sachen amüsant. Es ist aber sehr, sehr selten, dass ich wirklich über Cartoons lache, sondern ich gucke mir die an und sag dann eher sowas Anerkennendes wie, ja, der Gag ist, der funktioniert. Das ist sehr, sehr gut. Es kriegt sehr schnell was Technisches, dass man sowas analysiert. Und so ist das halt auch bei den eigenen Sachen, weil ich auch immer wieder gefragt werde, kann ich über meine eigenen Cartoons lachen? Man hält sich ja immer viel zu sehr damit auf, dass man wirklich guckt, wie funktioniert ein Gag, eine Pointe besonders gut. Und dann kriegt das was sehr Technisches. Und ähnlich ist das halt bei meinen Kollegen auch. Ich kann sehen, dass die gute Arbeit machen. Ich finde die super, nicht nur menschlich, sondern auch von ihrer Arbeit her. Aber es ist ganz selten so, dass ich wirklich laut lache über solche Sachen.
Ist das denn auch so ein bisschen Inspiration für dich? Also schaust du ja schon mal eine Idee ab oder entwickeln sich daraus weiter Ideen, vielleicht wenn du irgendwo einen Cartoon von einem Kollegen
siehst? Das ist ja eigentlich so ein großes Tabu. Man guckt ja eigentlich nicht ab und man macht sich eigentlich eher übereinander lustig, wenn mal irgendwann dann doch ein Gag auftaucht, der erschreckenderweise sehr große Ähnlichkeit hat mit irgendwas, was man mal selbst gemacht hat oder so. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass das nie böser Wille ist, sondern wenn man irgendwann 1500 Cartoons gezeichnet hat oder im Fall von Ralf zum Beispiel auch noch viel, viel mehr, dann passiert das halt irgendwann mal. Und die Quote ist wirklich vernichtend gering. Also es ist unser aller Ehrgeiz, eigentlich originell zu sein und was Eigenes auf die Beine zu stellen und nicht irgendwo abzugucken oder was zu machen, was schon da war.
Zählst du noch? Bist du jetzt bei 1500?
So grob. Also ich die ersten Cartoons, die ich gemacht habe im Jahr 2000, die habe ich auch teilweise dann irgendwann wieder rausgeworfen, weil ich dachte, das ist einfach echt nur verdammt seltsamer Quatsch da. Wo man sagen muss, das ist einfach komisch. Wenn die Leute sich das heute angucken würden, da könnte keiner was mit anfangen. Deswegen, ich würde die teilweise noch nicht mal mehr als Cartoons bezeichnen, sondern das sind irgendwie so Fingerübungen, einfach im Freidenken. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, da genau zu sagen, so viel sind es. Aber klar, über die Internetseite kriegt man ja mit, wie viele zumindest gerade online stehen und das ist schon so in der Richtung 1500, ja. Mhm.
Okay. Ja, von der Seite können wir uns jetzt, glaube ich, ganz gut ein Bild machen, haben wir jetzt viel drüber gesprochen, aber ich würde gerne noch ein bisschen von Joscha Sauer, von dir erfahren. Zum Beispiel, wie du dich selbst siehst. Siehst du dich als Künstler, als Humorist, als Unternehmer?
Alles so ein bisschen. Also ich finde, dass gerade das Wort Künstler ist ja extrem stigmatisiert und ich habe nie den Anspruch gehabt, dass meine Sachen irgendwo in Galerien hängen und finde auch Cartoon-Ausstellungen immer so ein bisschen befremdlich, weil ich eher das Gefühl habe, dass es Leute daran hindert, die wirklich unterhaltend zu finden, wenn man die halt respektvoll in einem Rahmen an der Wand anguckt. Ich finde, das beste Medium ist wirklich halt, wenn man das sehr persönlich angucken kann, halt zu Hause auf dem Computer oder in einem Buch. Und mein Wunsch ist vor allem, erstmal Leute zu unterhalten. Deswegen würde ich mich an erster Stelle wirklich erstmal als Unterhalter betrachten. Aber es spielen all diese anderen Aspekte natürlich mit ein. Ich bin auch Künstler, weil es mir sehr wichtig ist, wie meine Sachen präsentiert werden, wie die Sachen aussehen und ich auch den Anspruch habe, wirklich kreative, gute Arbeit zu machen. Gleichzeitig bin ich aber natürlich auch Unternehmer, weil ich gucke, wie ich eine Marke aufbaue und es mir auch wichtig ist, damit Geld zu verdienen. Zum einen, um andere Projekte zu finanzieren und zum anderen natürlich, weil ich nicht wieder dahin kommen will, dass ich meinen Kühlschrank nicht füllen kann.
Hast du denn eigentlich, ich muss das mal so fragen, irgendwas davon gelernt? Also hast du irgendwie Unternehmer sein gelernt? Nicht. Hast du lustig sein gelernt? Oder?
Ich bin da in alles irgendwie reingeschlittert. Das hat sich immer ergeben. Ich bin ja ein ganz helles Kerlchen und meistens kann ich mir die Sachen, die ich gerade so brauche, auch dann mehr oder weniger zusammenreimen und fuchs mich da so durch. Das hat für mich immer am besten funktioniert. Also ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich immer sehr praxisnah gearbeitet habe, ich da einfach auch sehr sehr individuell an Sachen rangegangen bin. Das hat mir bisher immer sehr geholfen. Ich bin in dem Sinne kein Unternehmer, dass ich jetzt alleine wirklich ein Unternehmen leiten könnte. Da hatte ich immer ganz tolle Leute an meiner Seite und hatte da auch immer einen Riecher für, die richtigen Leute an mich ranzulassen und an dieses Projekt zu lassen, die mich da unterstützt haben. Zum Beispiel Matze Vogel ist ein Kollege, mit dem ich fast seit Anfang der Internetseite zusammenarbeite und der auch gelernter Betriebswirt ist und Internetprogrammierer auch noch. Und natürlich so mit eine tolle Kombination, um mit ihm zusammen einen Shop aufzubauen. Und er ist derjenige, der sich zum Beispiel um die ganze Logistik gekümmert hat, die aufzubauen. Dazu wäre ich in dem Maße nicht in der Lage gewesen. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, die richtigen Leute zu finden, die mich da unterstützen.
Mhm. Und wie arbeitest du jetzt an den Cartoons? Also du hast eben erzählt, am Anfang hast du einfach kurz drauf losgezeichnet und das online gestellt sozusagen. Gibt es denn inzwischen ein größeres Konzept dahinter, zum Beispiel für die einzelnen Charaktere? Hast du für die so eine Geschichte oder eine Vergangenheit entwickelt?
Gar so genau ist es nicht. Also man denkt sich jetzt nicht, wie vielleicht ein Drehbuchautor, der sagt, ich will wirklich irgendwie das Fundament meiner Figur rausstellen und was treibt die an? Und so ist es ja nicht. Also weil der Kern der ganzen Angelegenheit ist nach wie vor der Humor und man arbeitet eigentlich um die Gags drumherum. Es ist, es kann aus verschiedenen Ecken kommen. Also mittlerweile ist es eigentlich restriktiver als am Anfang. Am Anfang probiert man sich ja wirklich sehr aus. Und ich habe gerade gestern auch abends auf der Buchmesse mal mit meiner Redakteurin geredet, dass es natürlich am Anfang auch noch so ein bisschen freier war. Da konnte ich Sachen machen, die ich vielleicht heute nicht mehr machen kann, weil das nicht mehr in diese Welt passt. Aber das war weder eigentlich weniger eine bewusste Entscheidung, als dass sich sowas mit der Zeit einfach ergibt. Man merkt plötzlich einfach, okay, die Figuren würden sowas aber nicht machen. Mhm. Oder die Figur sagt jetzt eher das und man ist selbst nur noch Sprachrohr. Das entwickelt so eine interessante Eigendynamik und das finde ich wunderbar. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass die Arbeit sehr viel klarer wird und man auch dementsprechend nicht mehr irgendwie komplett losgelöst von dem, was man bisher gemacht hat, arbeiten kann, sondern immer versucht, darauf aufzubauen. Das finde ich aber auch interessant. Das ist einfach eine andere Arbeitsweise.
Darauf aufbauen heißt, die entwickeln sich auch weiter, die Figuren? Die entwickeln sich mit dir weiter?
In gewisser Weise ja. Also ich denke, es hört sich seltsam an, wenn man das sagt, weil ich auch heute ja noch viel Pipi-Kaka-Humor mache. Aber ich habe das Gefühl, dass das schon erwachsener geworden ist, was ich da tue. Das ist vielleicht nur meine eigene Wahrnehmung, dass die Themen, mit denen ich mich beschäftige oder wie ich mich damit beschäftige, schon einfach sich ein bisschen gewandelt haben. Und letzten Endes wird das ja alles durch mich gefiltert. Und eigentlich die große Frage, ob ich was mache oder nicht, ist immer, finde ich das selbst witzig? Ich bin immer mein eigenes Zielpublikum. Mhm.
Ja. Deine Figuren sind ja größtenteils ziemlich niedlich, also die Lemminge zum Beispiel oder der rosa Pudel. Und die Cartoons sind ziemlich bunt. Hast du da nicht auch mal Lust, mal was richtig Böses, was Dunkles zu machen? Also ich denke zum Beispiel an Walter Mörs, der so zwischen Blaubär, kleinem Arschloch und Adolf oszilliert.
Ja, ja.
Brauchst du sowas nicht auch manchmal?
Ich habe das Gefühl, dass ich das eigentlich alles momentan mit nicht lustig ganz gut unter einen Hut schon kriege. Also es hat mich zum Beispiel, ich war nie darauf aus, jetzt einfach nur ein kleines Skandal da irgendwie heraufzubeschwören, wie das in den 90er Jahren mit Kleines Arschloch oder auch Adolf die Nazisau bei Mörs war. Da hatte ich irgendwann auch so ein bisschen das Gefühl, dass es schon irgendwie auch darum ging, was zu machen, was natürlich viel polarisiert. Darum ging es mir irgendwie nie. Mir ging es immer darum, dass ich halt die Sachen selbst witzig finde und da gibt's genügend schwarzen Humor. Ich finde bloß nicht notwendigerweise, dass schwarzer Humor dann auch duster aussehen muss. Ich finde gerade diese Balance dann sehr, sehr wichtig, weil ich Zynismus und schwarzen Humor halt sehr, sehr schön finde als Humorform, aber so als Lebenseinstellung oder wenn das alles wirklich duster wirkt und wirklich wirkt, als fände ich das alles ganz, ganz schlimm und ich will nur auf irgendwas rumhacken, das finde ich langweilig. Ich mag das sich das so die Waage hält und man gleichzeitig sieht, das ist schwarzer Humor, aber ich mag die Figuren trotzdem verdammt gerne.
Ist das denn für dich irgendwie Kanal, um irgendwas zu kanalisieren.
Boah, mit Sicherheit, aber reiß mal die Wunden nicht auf, du.
Ja, also das heißt, es hat schon viel mit dir zu tun, was man in den Cartoons wiederfindet.
Ja, mit Sicherheit, klar. Also ich bin ja der Sohn von zwei Sozialarbeitern. Muss ich weiterreden?
Alles gesagt.
Ja.
Okay. Und ich habe den Verdacht, du bist Perfektionist, kann das sein? Also zum Beispiel hast du drüber gebloggt, dass du von Unternehmen Prototypen für Plüschtiere bekommen hast. Von Plüschtiere deiner Figuren.
Ja.
Und die sahen in deinen Augen ganz schrecklich aus. Also kann ich daraus lesen, dass du Perfektionist bist?
Ja, wahrscheinlich schon. Also das ist gleichermaßen eine gute wie eine schlechte Eigenschaft, weil natürlich sehr viele Leute mit mir da verzweifeln und Leute, die mit mir zusammenarbeiten, oft dem gar nicht gerecht werden können, was ich gerne erreichen will. Und das ist manchmal, glaube ich, auch für ein paar Leute ein bisschen deprimierend. Auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass es mich überhaupt so weit gebracht hat, weil halt, egal was ich jetzt anfasse, immer in dem Moment das Wichtigste für mich auf der Welt ist. Und ich das dann auch so behandle und versuche immer das absolute Maximum da rauszuholen. Insofern, und daran verzweifle ich ja auch selbst immer. Also ich bin ganz selten wirklich zufrieden mit meiner Arbeit. Ich kann zwar zurückblicken und sagen, ich mache das schon irgendwie ganz gut, aber im Moment, wenn ich mir so Sachen angucke, denke ich eigentlich immer, das hätte eigentlich noch ein Ticken besser sein können. Also ich habe eigentlich nie so die Befriedigung, dass ich wirklich mich auf irgendwas ausruhen kann, sondern bin dann einfach immer schon drei Schritte weiter und denke, eigentlich müsste es noch viel besser und mehr und größer.
Das heißt, dein Papierkorb ist voller verworfener Entwürfe, bevor ein neuer Cartoon erscheint.
Nee, gar nicht mal so. Das ist interessant. Ich bin, glaube ich, einer der Leute, die sogar am wenigsten Skizzen machen. Das passiert bei mir alles schon sehr im Kopf. Also ich glaube, dass der Abfall einmal in meinem Kopf gewaltig ist. Aber ich habe das über die Jahre sehr gelernt, im Kopf schon auszusondieren und da eher mich in Grübeleien zu stürzen und erst dann wirklich den Stift in die Hand zu nehmen, wenn es in meinem Kopf eine ganz, ganz klare Vision gibt. Egal von was, sei das jetzt ein Merchandise-Produkt oder wirklich ein neuer Cartoon oder jetzt halt ein Drehbuch für die Trickfilmserie. Ich will immer eine ganz, ganz klare Vision haben und dann fange ich erst an.
Mhm. Und
nicht immer die beste Herangehensweise meiner Ansicht nach übrigens. Also ich bremse mich da manchmal auch selbst aus, weil ich manchmal denke, es ist auch sehr viel besser, manchmal einfach Unsinn rauszubollern, damit wieder Platz ist für gute Ideen. So ticke ich aber leider nicht. Also ich habe auch den Anspruch, dass selbst die Skizzen, die niemand sieht, irgendwie gut sind. Was total bescheuert ist. Bringt ja niemandem was.
Und wenn du so hohe Ansprüche hast, was ist denn da die größte Herausforderung, denen auch gerecht zu werden? Also geht's darum, das Niveau zu halten oder überhaupt neue Ideen zu finden?
Alles. Also es geht wirklich in jede Richtung, dass man das Gefühl hat, natürlich misst man sich an sich selbst, man misst sich aber auch an Vorbildern, die man hat, man misst sich an Visionen, die man hat, wo man mal hin will, und das ist eine Sache, bei der ich immer noch versuche, auch so ein bisschen runterzukommen, weil es für mich wirklich vor ein paar Jahren auch noch eine ganz große Katastrophe war, wenn irgendwas mal nicht genau so hingehauen hat, wie ich mir das vorgestellt habe, und ich dann wirklich auch sehr schnell sehr deprimiert war. Selbst wenn es nur um irgendeine banale kleine Sache ging wie ein Schlüsselanhänger. Und man sagt so, oh Gott, der Schlüsselanhänger ist nicht so geworden, wie ich wollte. Das macht alles kaputt. Alles. Und so ist es natürlich nicht. Und da versuche ich mich auch mehr und mehr so ein bisschen zu entspannen. Und natürlich versuche ich darauf zu achten, was ich mache, aber versuche auch nicht so verbissen zu sein, sondern das alles ein bisschen mehr zu genießen.
Okay. Also wer auch Fragen stellen will an Joscha Sauer, kann das tun per Twitter, Facebook oder E-Mail.
Und Fax.
Faxt
alle.
Wie ist denn unsere Faxnummer?
Wir haben so ein Ding, glaube ich, auf jeden Fall, ja.
Gibt's denn schon was, Sebastian?
Es gibt auf Facebook schon Kommentare, zum Beispiel von Stefan. Der erinnert sich an eine Aktion, bei der du einen Schlafplatz angeboten hast. Also man konnte um einen Schlafplatz bewerben und dann hast du...
Andersrum. Also ich eigentlich haben sie mir Schlafplätze angeboten.
Genau. Ja, so das war fälschlich ausgedrückt von mir, genau. Und du hast so eine Tour gemacht und Signierstunden gegeben und bist von Stadt zu Stadt gefahren und hast dann mit den Leuten, wo du gepennt hast, auch was unternommen. Und er fragt jetzt hier, da müsste ja eine Menge interessanter Geschichten zusammengekommen sein. Was ist die beste Anekdote von dieser Aktion?
Oh, es ist eigentlich schwierig, da so eine einzelne Anekdote rauszupicken, weil die ganze Sache war dann im Nachhinein problematischer, als ich mir das vorgestellt habe. Erstmal, warum ich das gemacht habe überhaupt, ist halt, ich mache ja mittlerweile schon sehr, sehr lange Signiertouren und das sind meistens dann so 15 Stationen und das Problem ist halt, dass ich signiere ja meistens sehr lange, ich zeichne auch jedem was in sein Buch und da nehme ich mir auch für jeden dann so 2-3 Minuten Zeit und versuche jedem wirklich genau das reinzuzeichnen, Zeichen, was er gerne hätte. Also die Leute stellen sich dann dahin und sagen, ach, ich hätte gerne irgendwas mit den Lemmingen oder hast du vielleicht was mit einem Piraten und einem Cowboy oder so. Also es ist, kann auch mitunter recht exotisch werden und dann versucht man da an Ort und Stelle sich was auszudenken. Dadurch ist das aber natürlich sehr kräftezehrend, weil das macht man ja jetzt nicht mal eine halbe Stunde, sondern dann sitze ich da auch mitunter 6-7 Stunden rum und zeichne wirklich konstant 6-7 Stunden Leuten was in ihre Bücher. Wenn man das auf Natur macht, kommt man natürlich nicht sonderlich viel dazu, irgendwas anderes nebenher zu machen. Und das, weil ich dann auch alleine unterwegs bin, hat das zur Folge, dass das Natur eigentlich nur daraus besteht, ich setze mich ins Auto, fahre in irgendeine Stadt, gehe ins Hotel, gehe vom Hotel direkt in die Buchhandlung, signiere da meine 7 Stunden und gehe dann wieder todmüde irgendwo nach Hause, versuche unterwegs noch was zu essen zu kriegen, fall ins Bett und am nächsten Tag geht's weiter. Und ich versuche mich am nächsten Morgen zu erinnern, in welcher Stadt ich eigentlich gerade bin. Und um das aufzubrechen, weil das, ich fand das so schade, wenn man dann danach an so eine Signiertour zurückdenkt und man gar nicht so richtig weiß, was ist denn nochmal in welcher Stadt passiert? Wo war denn der Mann, der sich in der Signierschlange was auf seinen Oberkörper hat zeichnen lassen und dann gesagt hat, ich gehe damit jetzt zum Tätowierer und lass mir das stechen. Und das tatsächlich dann gemacht hat. Es ist einfach, wo waren die Leute, die, keine Ahnung, mir eine Bowlingkugel hinlegen zum Signieren oder einen Campingtisch signieren lassen, weil sie darauf in der Campingfreizeit immer halt nicht lustig Comics gelesen haben. Und man vergisst das leider so schnell. Und dann habe ich gesagt, ich muss für mich irgendwie diese einzelnen Stationen ein bisschen individueller machen.
Bist du denn wirklich mit den Leuten auf die Rolle gegangen abends noch?
Nee, das ging gar nicht. Das ging leider gar nicht. Und ich habe mir die Leute auch wirklich spezifisch so ausgeguckt, dass das wirklich sehr entspannte Leute waren, die eher gesagt haben, pass auf, komm vorbei, wann du magst und wir machen hier irgendwie einen gemütlichen Abend. Ich lade ein paar Leute ein und wir essen irgendwie zusammen Pizza und trinken. Und ich habe mir dann eher Leute ausgesucht, die an sich interessant waren, wo ich gesagt habe, okay, die wirken entspannt und gleichzeitig interessante Menschen, mit denen man sich angenehm unterhalten kann. Also wir sind da jetzt nicht um die Häuser gezogen. Dafür war es auch dann leider meistens zu spät. Ich hatte zum Beispiel in Wien damals die ganz doofe Situation, dass die Signierstunde wirklich so lange gedauert hat, dass es Mitternacht war, als ich aus der Buchhandlung rauskam. Und ich hatte da tatsächlich 10 Stunden am Stück signiert und bin dann auf dem Zahnfleisch raus. Und dann tatsächlich noch zu einem wildfremden Menschen zu gehen, die man nicht kennt, um Mitternacht und total fertig, ist eigentlich unter aller Kanone, weil die Leute können ja auch nicht viel mehr mal da machen, dann unterhält man sich kurz, dann geht man irgendwie schlafen. Das war Gott sei Dank nicht die Regel. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt und ich habe auch mit einigen noch Kontakt, aber im Idealfall ist da eben keine aufregende Anekdote draus geworden. Also es saß nicht irgendwann nachts ein schnurrbärtiger Mann auf meinem Gesicht, sondern es war Gott sei Dank immer so, dass ich im Idealfall einfach angenehme, freundliche Menschen kennengelernt habe, mit denen man sich gut unterhalten konnte und bei denen ich mich einfach wohlgefühlt habe und am nächsten Tag bin ich weiter, ja.
Kommen wir noch mal zu deinen Bookmarks, zu deinen Lieblingsseiten. Es gibt auch Seiten im Netz, die du gut findest, die nichts mit Comics oder Cartoons zu tun haben. Zum Beispiel artofthetitle.com. Das ist eine Seite, ja, vielleicht erklärst du es am besten selber.
Ja, genau. Also das ist eine Seite, über die ich vor einiger Zeit gestolpert bin und deren Konzept und Umsetzung ich sehr, sehr schön fand. Und es geht tatsächlich, wie der Name vermuten lässt, um die Kunst der Titelsequenz von Filmen. Und da gibt's ja wunderschöne Sachen, die teilweise eigene kleine Minifilme sind. Also Animationen, man erinnert sich da irgendwie auch an, meinetwegen an Pink Panther, Rosa-Roter Panther, der so eine eigene Trickfilmsequenz hatte als Einleitung. Durch diese Anfangssequenz von dieser eigenen Realfilmserie ist dann ja überhaupt diese Figur, der rosa-rote Panther, entstanden. Und also da gibt es ja eine Menge Beispiele von sehr kreativen, interessanten Titelsequenzen von Filmen. Und das ist eine Seite, die beschäftigt sich damit, zeigt diese ganzen Titelsequenzen auch, was ich super finde, dass das rechtlich anscheinend möglich ist, weil das ist alles abgesichert. Und man kann sich da ganz, ganz viele Titelsequenzen angucken und das finde ich eine ganz tolle Sache.
Was gibt's da so ein Liebling? Also ich würde direkt an James Bond denken. Also gerade so in den 60er, 70ern waren das ja sehr aufwendige Vorspanne.
Ja, da gibt's alle mögliche Dinge. Also kann ich jetzt gar nicht so eine große Sache rauspicken. Ein Regisseur, der sehr großen Wert von Anfang an auf Titelsequenzen immer gelegt hat, war David Fincher. Und der einfach wunderschön, weil er auch aus dem Musikvideobereich ursprünglich kam, da visuell extrem interessante Sachen immer gemacht hat. Ob ob das jetzt halt Sachen waren, wie dass die die Namen von den Schauspielern wirklich in der Kulisse schweben, oder es gab diesen Film in den 90ern Delikatessen von Genet und Caro, mhm. und da besteht die Titelsequenz aus einer Kamerafahrt durch ein Zimmer, und die Namen sind auf Gegenständen drauf, das heißt, man hat Bücher, auf denen halt Namen draufstehen, auf den Buchrücken, auf der Lampe steht halt der das Zertifikat auf der Lampe, das noch so dranhängt, da ist ein Name drauf vom Regisseur und so weiter. Mhm. Also sehr interessante Spielweisen, oder auch Hitchcock hat ja schon wunderschöne Titelsequenzen gehabt, über die auch der Mann, der die gemacht hat, sehr bekannt geworden ist. Und also es gibt eine Menge schöner Sachen. Ja.
Der Online-Talk auf D-Radio Wissen. Wir sprechen mit Joscha Sauer von nichtlustig.de. Das ist ein Internetgewächs, aus dem viel mehr geworden ist. Bist du vielleicht heimlich das erfolgreichste deutsche Netz-Content-Startup?
Boah, das weiß ich nicht. Weil ich dazu, für beschäftige ich mich auch viel zu wenig damit. Also meiner Vermutung nach würde ich mal sagen, nein.
Aber
weil es da einfach ja immer wieder auch Sachen gibt, die sehr viel schneller populär werden, dann vielleicht auch sehr viel schneller wieder abkrachen. Und das ist vielleicht ein Verdienst, dass ich mich jetzt über 12 Jahre im Internet schon halten konnte und eigentlich ja das Gefühl habe, dass das gerade in dieser sehr, sehr schnelllebigen Netzwelt dann schon ein Verdienst ist, eigentlich so komplett verschiedene Leben damit genommen zu haben. Mittlerweile sind Social Networks da sehr, sehr wichtig. Das war ja vor ein paar Jahren auch zum Beispiel noch gar nicht der Fall. Aber toll ist halt, dass gerade Cartoons sich von Anfang an und bis heute einfach als ganz tolles Medium für das Internet beweisen konnten, weil es halt eben so fragmentiert funktioniert. Man kann ein Bild verschicken, man kann es posten auf dem Social Network, oder man kann sich selbst gerade in der Mittagspause da so ein bisschen rumstöbern, und entweder man lacht drüber oder man lacht nicht, man hat nicht groß Zeit verloren. Und gerade in Büros, glaube ich, wo das auch immer noch sehr populär ist, wo man ja oft auch keinen Ton abspielen will, ist natürlich so eine kurze Unterhaltung ohne Ton auch immer noch was super funktioniert.
Also du bist Boris Becker sehr dankbar.
Absolut. Boris, vielen Dank.
Dieses Mantra, im Internet lässt sich mit Inhalten kein Geld verdienen, du beweist ja eigentlich das Gegenteil, oder?
Ja, es ist die Frage, ne, ob man ich sehe das halt nicht so losgelöst, dass man sagt, im Internet, ich habe das Internet immer als eine Spielweise gesehen, die auch dann wiederum andere Sachen befeuert. Ich muss sagen, dass ich natürlich am Anfang auch mit dem Kram im Internet kein Geld verdienen konnte, und auch heute meine Sachen ja immer noch kostenlos im Internet anbiete, und das eigentlich, ohne dass ich das jetzt groß angestrebt habe, die Internetseite immer so ein bisschen das Promo-Tool eigentlich war, um eigentlich darauf aufmerksam zu machen, dass es jetzt auch Bücher gibt. Und dann kauften die Leute plötzlich trotzdem auch die Bücher. Also heute stellt das ja niemand mehr in Frage, dass man selbst Content, der im Internet populär ist, auch in Buchform noch verkaufen kann. Aber damals war das ein großes Thema. Ich bin zu Verlagen gegangen und es war immer die gleiche Reaktion. Ach so, sie veröffentlichen im Internet. Nee, dann geht das ja nicht. Dann will das ja niemand sehen, mehr gedruckt. Und das musste auch erstmal so gelernt werden von den Verlagen, sich daran zu trauen und zu sehen, dass das eigentlich eher ein Pluspunkt ist, dass es halt schon eine bekannte Marke ist und die Cartoons bekannt sind und die Leute das dann trotzdem gerne in der Hand halten wollten.
Also es funktioniert dann doch nur offline mit Büchern und mit Merchandise, das Geld verdienen.
Also mittlerweile, es gibt auch Werbung auf meiner Internetseite. Natürlich werden auch Rechte teilweise verkauft. Aber ich sehe gerade das Internet, es gibt da schon eine Menge Möglichkeiten, auch mittlerweile im Internet Geld zu verdienen. Aber diese Grundeinstellung ist meiner Ansicht nach immer noch da, dass die Leute die Erwartungshaltung haben, alles, was ich mir im Internet angucke, ist kostenlos. Und da wurde ja auch unglaublich lange von allen Firmen drauf hingearbeitet, ob das jetzt Nachrichtenseiten sind, dass immer gesagt wurde, ja klar, das ist Content ist immer kostenlos. Und da ist halt auch so eine Einstellung entstanden dadurch, dass Leute gar nicht mehr gewillt sind, dafür was auszugeben. Das ändert sich jetzt so allmählich. Interessanterweise dadurch, dass eher durch, wie es hier mittlerweile heißt, Mobile Content, also dass Leute plötzlich halt gewillt sind, für die gleichen Inhalte, für die sie zu Hause am Computer überhaupt nicht gewillt sind zu zahlen, dann plötzlich einfach, weil es auf dem iPhone passiert oder auf dem iPad, dann plötzlich geben sie halt Geld dafür aus. Mhm. Und das ist eine in gewisser Weise eine gute Entwicklung, weil einfach so das Bewusstsein einsickert, da setzt sich ja auch irgendjemand hin, macht sich Gedanken und gibt sich Mühe, um was da zu produzieren, was unterhält, und demjenigen sollte man vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben. Ich musste am Anfang mir halt andere Wege suchen, um das hinzukriegen außerhalb des Netzes. Ich weiß gar nicht, wie ich das heute machen würde. Hat sich ja einfach dann doch viel geändert.
Ja. man hat ja auch zunehmend das Gefühl, gerade durch das mobile Netz, man kann eigentlich alles über das Internet erledigen und sich Cartoons angucken und was weiß ich noch was alles. Jetzt bist du gerade auf der Buchmesse in Leipzig. Wie wichtig ist denn noch so ein Offline-Event heute?
Für mich natürlich eigentlich nur deswegen wichtig, weil ich es manchmal schön finde, Leuten auch direkt ins Gesicht zu gucken und zu sehen, so diesen direkten Kontakt zu haben mit Fans. Das finde ich da toll. Und ja, ansonsten, wie gesagt, trenne ich das nicht so voneinander ab. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Leute jetzt, da tauchen ja auch Leute auf, die kennen mich nur aus dem Internet und die haben auch gar keine Bücher von mir, sondern lassen sich dann in irgendein eigenes Skizzenbuch was reinzeichnen oder so. Ich bin selbst kein Messenfreund. Das liegt jetzt aber weniger daran, dass ich sage, offline, ich will nur die ganze Zeit vom Rechner sitzen, im Gegenteil, sondern mir sind einfach Menschenmassen einfach ein bisschen zuwider manchmal, dass ich so sage, ich habe keine Lust, mich durch diese Messenhallen durchzuwühlen und dann dem Tageslicht fern zu sein. Da ist es hier in Leipzig noch ganz angenehm, weil es wirklich viel mit Glas überdacht ist, da kriegt man ein bisschen Tageslicht mit, aber ansonsten ist es eigentlich nur deswegen nicht so meins, auf Messen rumzulaufen.
Ja, du hast aber viele Fans, die dann da hinkommen und bei Facebook 250.000 haben wir eben schon erwähnt. Mhm. In Anspielung auf einen deiner erfolgreichsten Cartoons, ist das für dich besser als Gold?
Ja, in gewisser Weise natürlich. Also das ist auf jeden Fall mein größtes Potenzial, dass ich da ganz viele Leute habe, die mich unterstützen und gut finden, was ich mache. Und das ist hoffentlich auch gerade bei einer Sache, die hatte ich vorhin schon erwähnt, meinem Trickfilmprojekt auch dann irgendwann ein ausschlaggebender Faktor, dass es eben nicht nur vielleicht Geldgeber gibt, die sagen, ja okay, wir probieren das mal, sondern hoffentlich auch ganz viele Leute gibt, die dann das, was ich da mache, auch wieder gut finden und auch unterstützen. Weil nur dadurch geht's natürlich weiter, wenn niemand sich die Sachen angucken würde, die ich da mache, dann würde ich mir wahrscheinlich auch ganz schnell einen anderen Job suchen müssen.
Auf der anderen Seite machen die...
Zum Beispiel Radiomoderator, was man halt so macht, wenn man keinen anderen Job...
Das will man natürlich wirklich nicht. Auf der anderen Seite machen dir deine Fans manchmal auch Angst. Also gestern zum Beispiel hat ja eine Janine ein Foto von ihren Füßen getwittert mit zwei Tattoos deiner Figuren drauf.
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Am Anfang war das für mich natürlich erstmal skurril, dass da Leute sich über, dass das so eine Eigendynamik entwickelt. Aber ich finde das ein ganz, ganz großes Kompliment. Ich meine, wenn sich jemand seine Füße tätowiert, kann man schöner sagen, ich mag, was du machst, als sich die Füße zu tätowieren. Ich glaube nicht. Nee, das ist für mich immer eine ganz, ganz tolle Erfahrung zu sehen, dass sich Leute über mein Tun hinaus auch mit meinen Figuren beschäftigen. Und das ist ein riesengroßes Kompliment. Und mir sind die Leute dann eher lieber, die auch so eine gewisse... also ein bisschen seltsam da vielleicht auch in andere Leute Augen damit umgehen und sich da hinterm Ohr tätowieren lassen oder irgendwelche Kostüme sich sogar machen mit meinen Figuren. Aber ich finde das schön. Ich mag das. Das zeigt ja, es ist einfach nur ein ganz großes Kompliment, dass Leute mir dadurch sagen, ich finde deine Sachen so toll, dass ich selbst sogar darüber hinaus, übers Lesen, mich da noch mit beschäftige und überlege, wie das noch ein größerer Teil meines Lebens werden kann.
Wenn wir schon gerade bei deinen Fans sind, eigentlich reden wir ja über deine Lieblingsbookmarks. Eine meiner Lieblingsseiten im Netz, was Cartoons angeht, ist Beetlebum von Johannes Kretschmer.
Ja.
Der untertitelt seinen Blog ja selber mit autobiografischer Online-Novel. Also er ist in der Regel selbst Protagonist seiner Zeichnungen. Und in seinem letzten Cartoon beschreibt er auf so die Feedback-Kultur auf seinem Blog. Und vor allem regt er sich auf über die Kleinteiligkeit der Kritik. Also zum Beispiel, dass jeder Kommafehler angemeckert wird. Und er verzweifelt da in seinem Cartoon. Richtig. Jetzt hast du auf deiner Seite keine eigenen Kommentarfunktionen, aber auf Facebook eine Menge Fans. Und wenn man da so an deinen letzten Cartoon denkt, da sind 100 Kommentare allein da. Und die gehen, ich habe da mal reingeguckt, von definitiv einer der besten in der letzten Zeit bis hin zu, die Gags werden auch immer schlechter oder nicht lustig, trifft heute zu. Oder
ja, aber da sagst du im Grunde schon eigentlich, wie man es dann zu nehmen hat. Also Extreme sind ja immer, also erstmal ist es ja immer lustig, dass Leute prinzipiell, ich finde und das ist, verwechseln. Also das ist so eine Grundeigenschaft, dass man einfach anscheinend als Mensch und natürlich angefeuert durch Social Networks seine eigene Meinung ausweitet auf die komplette Menschheit. Und Das ist natürlich absoluter Unsinn. Letzten Endes kann das sich jeder angucken und es darf sich auch jeder dann eine Meinung bilden. Darf man halt nicht so ernst nehmen. Also Leute, die wirklich sich da sagen, das ist das Beste, was du jemals gemacht hast, genauso wenig wie Leute, die sagen, das ist das Schlechteste, was du jemals gemacht hast. Da versucht man das gar nicht so sehr an sich anzulassen.
Das heißt, du liest die Sachen im Zweifel auch nicht und sagst so, es ist mir letztlich egal, was ihr schreibt, weil es sich so die Waage hält. Oder ich habe dann zum Beispiel gelesen, ich vermisse Enten und Giraffen, die Ente und die Giraffe. Ist das dann auch was, wo du sagst, okay, komm, da schreien jetzt irgendwie 14 Leute nach und jetzt male ich nochmal was?
Ich überfliege das eher. Also ich, weil die meisten Kommentare sind ja auch einfach erschreckend banal. Das muss man ja einfach mal sagen. Also es ist, viele Leute wollen auf Social Networks ja auch einfach mal was schreiben. Das ist jetzt nicht so, dass es da sonderlich viel Gehalt gäbe. Ich überfliege das und finde das auch schon interessant, wie so die allgemeine Stimmung ist, aber ich versuche mich auch davon nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Dass da jetzt Leute schreiben, sie hätten gerne die oder die Figur wieder, das sickert vielleicht eher so in mein Unterbewusstsein ein, dass ich sage, ah, okay, vielleicht mache ich mal wieder ein Enten-Cartoon. Stimmt, da war ja sogar letztens was, jemand, der wollte, dass ich mal wieder ein Enten-Cartoon mache. Aber das ist schon eigentlich immer sehr von mir selbst angetrieben. Ich mache das nach meinem eigenen Verständnis, was gerade gut wäre und wie ich halt auch dazu komme. Ne? Das, was mir halt gerade, ist übrigens lustig, ich sehe hier gerade vor der Fensterscheibe jemanden mit der Tasche des Todes vorbei. Ich rede, das ist doch super. Und direkt danach kommt wirklich einer in Sensenkutte auch hinterher gelatscht. Ach, wie schön. es ist diese Kommentare, das ist für mich eher so ein Auswuchs davon, dass plötzlich halt diese Möglichkeit da ist, dass jeder dazu auch sogar durch halt eigentlich befeuert wird. Sag doch mal deine Meinung, auch wenn eigentlich die eigene Meinung jetzt nicht immer relevant ist. Das ist ja vielleicht auch so was Gelerntes, dass man sagt so, eure Meinung ist uns wichtig und so. Ei, Meinung ist nicht immer wichtig.
Ein Thema, was immer wieder im Online-Talk auftaucht, darauf können wir auch diese Woche nicht verzichten, ist das Thema Urheberrechte, Stichworte ACTA, SOPA, Leistungsschutzrecht. Mhm. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass du dich als Urheber irgendwie in diese Debatte eingemischt hast. Vielleicht verrätst du uns trotzdem, wo du da stehst.
Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich mich bei Weitem nicht intensiv damit auseinandergesetzt habe, um da jetzt ein fundiertes Statement zu der ganzen ACTA-Diskussion abzugeben. Das habe ich tatsächlich einfach nicht. Ich finde bloß auch hier wieder, ähnlich wie bei Kommentaren, diese extremen Meinungen immer so ein bisschen erschreckend, weil gerade extreme Meinungen meistens immer zeigen, dass sich Leute nicht eingehend mit einem Problem beschäftigt haben. Weil das bedeutet zwangsläufig meistens, dass man keine extreme Meinung haben kann, weil jedes Problem mehrere Seiten hat und pipapo. Ich habe dann halt eine sehr persönliche Ansicht und die halt genährt ist aus Erfahrungen zum Thema Urheberrecht. Ich weiß, dass weil das ja immer so ein Schlagwort ist und oft so getan wird, gerade im Internet, nein, alles soll frei sein und jeder soll machen können damit, was man will. Solche Kommentare kriege ich ja tatsächlich auch. Und ich werde sogar manchmal so ein bisschen als Posterboy dahingestellt, als jemand, der halt seine Sachen kostenlos im Netz anbietet. Und aber das ist eine persönliche Entscheidung und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass das eine persönliche Entscheidung bleibt und dass ich nicht dazu gezwungen werde, meine Sachen dann auch kostenlos im Netz anzubieten und dass jeder damit machen darf, was er will. Mir hat es überhaupt die Existenz als Cartoonist und als Künstler ermöglicht, dass ich eben meine eigenen Urheberrechte oder in dem Fall, mal weitergehen, das ist ja trotzdem nochmal was anderes, Copyright auch behalten habe und dementsprechend mit meinen eigenen Sachen auch was aufbauen konnte und heute daran Geld verdiene und davon existieren kann, dass ich eben selbst darüber entscheiden kann, was passiert mit meinen Sachen. Und es sind immer nicht, ich will einfach nur nochmal erklären, es sind nicht immer nur große böse Firmen, die davon profitieren oder die Copyright als Schlagwort benutzen, um kleine arme Leute abzumahnen, sondern es funktioniert genauso gut andersrum. Ich habe auch schon gerichtliche Auseinandersetzungen gehabt mit rechtsradikalen Parteien, die meine Sachen einfach benutzt haben, um sie abzudrucken und verfremdet haben. Da bin ich immer sehr froh, dass wir in Deutschland ein Urheberrecht haben, dass mir absolut die Freiheit zugesteht, über meine eigenen Sachen entscheiden zu können. Und ich wünsche mir natürlich, dass das auch so bleibt. Mhm. Das ist jetzt wirklich eine sehr persönliche Meinung. Ich weiß, dass das jetzt eigentlich kein Statement zum Thema ACTA ist, weil ich bin mir sicher, dass jetzt gleich wieder ganz, ganz viele Leute auf die Barrikaden gehen und sagen, darum geht's bei ACTA ja auch gar nicht, sondern genau darum. Und das soll ja eigentlich stärken und überhaupt. Das mag alles sein. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die halt die skurrile Ansicht haben. Kunst an sich ist, also geistiges Gut sollte für alle kostenlos sein. Und Und das halte ich für ganz, ganz großen Quatsch. Und die dann sagen, Musiker sollten sich allein über Konzerte bitte finanzieren und die Musik kostenlos ins Netz stellen und das sollte immer so sein. Das finde ich so kurz gedacht. Und es würde so viele tolle Künstler auch einfach zunichte machen, weil es einfach in jedem künstlerischen Bereich Leute gibt, die einfach schüchtern sind, die nicht auf Tour gehen, die irgendwo in der Provence sitzen und da ihre Romane schreiben, aber eigentlich große Menschenparanoiker sind und da auch nicht raus wollen und die trotzdem tolle Bücher schreiben oder tolle Musik machen und die sollen die Möglichkeit haben, ohne dass sie jetzt auf Tour gehen und ihre Familien da alleine lassen sollen, trotzdem von dieser Kunst zu leben. Und da ist einfach die einzige Möglichkeit, dass Kunst, auch geistiges Gut, nach wie vor einen Wert hat, ohne dass ich da jetzt Konzerte geben muss oder Lesungen geben muss. Das finde ich immer eine sehr, sehr skurrile, bizarre Ansicht.
Aber wie gehst du dann damit um, wenn deine Fans deine Cartoons so toll finden und weiterverbreiten? Unterscheidest du dann schon dazwischen, ob das eine rechtsradikale Partei ist oder jemand, der einfach nur deine Sachen super findet?
Man versucht das natürlich. Es ist ab irgendeinem Punkt immer schwierig und ich weiß, dass es zum einen einer meiner größten Pluspunkte ist, dass genau das passiert ist, dass halt Cartoons sich so leicht verbreiten lassen und dass Leute die weiterschicken, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen. Auf der anderen Seite ist es mir zumindest immer sehr, sehr wichtig, dass ich das Gefühl habe, Leute würdigen zumindest, wo es herkommt und im Idealfall fragen sie vielleicht auch einfach mal. Und ich habe vor einiger Zeit, ähnlich wie das bei YouTube-Videos ist, dass man die einbinden kann auf der eigenen Internetseite, habe ich das bei meinen Cartoons halt auch eingeführt, dass man die Cartoons über einen Code auf meiner Internetseite dann auch bei sich einbinden kann, so dass ich aber trotzdem die Kontrolle darüber habe, wie die präsentiert werden. Und es tut mir natürlich weh, wenn Leute meine Cartoons nehmen und die zwischen irgendwelchen niveaulosen Sexwitzchen halt stellen oder eben sogar auf Seiten, bei denen ich mit der politischen Ansicht jetzt nicht gar so übereinstimme. Aber da muss man auch bis zum bestimmten Maß mit zurechtkommen, muss man sagen. Gut, ich will jetzt ja auch nicht irgendwie die große Abmahnkeule die ganze Zeit schwingen, aber ich pick mir das schon raus und bei Leuten, die einfach zu unverschämt sind, und es gibt eine Menge Beispiele, dass zum Beispiel Leute meine Domain rausretuschieren und ihre eigene reinschreiben. Mhm. Und das ist für mich einfach ein Level an Dreistheit, den ich da auch einfach nicht dulden will, wo ich auch nicht sage dann, och, vielleicht wussten die das nicht und ich schreib mal ganz lieb, kannst du das bitte irgendwie wieder rausnehmen und so weiter, weil ich auch keine Lust haben, mit solchen Leuten mich dann auf der Ebene auseinanderzusetzen. Da haue ich dann auch schon manchmal drauf. Aber im Großen und Ganzen weiß ich eigentlich eher zu schätzen, dass die Leute meine Sachen so mögen, dass sie sie verbreiten. Ich versuche bloß denen dann eine Möglichkeit an die Hand zu geben, das so zu machen, wie ich das auch gerne sehe.
Hast du denn da auch mal über eine offenere Lizenzierung nachgedacht? Zum Beispiel mit Creative Commons könnte man ja viele dieser Fälle abdecken. Also zum Beispiel verlangen, dass auf dich als Quelle verwiesen wird, aber ja, Bearbeitung unterbinden.
Also. Ja, das also ich habe mich vor einiger Zeit mit dieser Creative Commons Lizenz auseinandergesetzt und auch darüber nachgedacht, ob das denn das Problem ist, dass man tatsächlich für meinen Geschmack noch nicht genug Kontrolle hat und dass es zum Beispiel eben gerade an so schwierigen Themen wie Seiten mit einer politischen Gesinnung, ne? Also wo du sagst, ab wann ist das jetzt schon ein Umfeld, in dem ich es eigentlich nicht sehen will? Oder will ich das zum Beispiel halt, wo man ja wirklich jetzt nichts ansonsten verwerflich drüber dran sehen kann, in einem Umfeld sehen, in dem sonst nur schlechter Humor propagiert wird? Und man sagt, das ist einfach unterste Kanone, ich habe keine Lust, dass meine Sachen da auch mittendrin zu sehen sind. Das ist bei so einer Lizenz natürlich schwierig, weil in dem Moment öffnest du es wirklich komplett. Und da bin ich zumindest noch nicht. Vielleicht bin ich das in ein paar Jahren, dass ich sage, ach komm, ich werde da noch ein bisschen lockerer und sag, komm, ist doch jetzt auch egal. Momentan sind mir meine Sachen dann doch noch so wichtig und gehören so sehr zu mir, dass ich ein gewisses Maß an Kontrolle behalten will. Das klappt vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Mal gucken.
Wir kommen allmählich zum Ende dieser Stunde Online-Talk bei D-Radio Wissen. Aber ich möchte noch ganz schnell von dir wissen, wie wird sich nicht lustig weiterentwickeln?
Momentan ist tatsächlich jetzt erstmal, also mein großer Wunsch ist, dass das Ganze im Trickfilmbereich auch noch eine größere Sache wird. Da bin ich jetzt gerade mit einem tollen Trickfilmstudio dran, da arbeite ich auch wieder und da werde ich auch in gar nicht so weiter Zukunft auch wieder ein bisschen die Unterstützung der Fans brauchen, dass das überhaupt zustande kommt. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, zum einen was Finanzierung angeht, weil plötzlich setzt man sich da nicht mehr alleine an den Tisch und malt kleine bunte lustige Bildchen, sondern man braucht ein komplettes Team und man braucht halt eine komplette Verwertungskette und einen Vertrieb. Und das damit kämpfe ich gerade noch so ein bisschen, aber das ist meine Hoffnung, dass es also noch in Bereiche vorstößt, in denen es momentan noch nicht ist und ich mich kreativ weiter ausleben kann.
Da hast du einen richtig langen Atem, ne? Also du hast ja schon vor Jahren einen ersten Trailer eines Trickfilms ins Netz gestellt.
Ja, ja, klar. Also das ist, glaube ich, in dem Bereich auch wirklich sehr nötig, wenn man sich anguckt, wie lange Leute oft für Projekte kämpfen, dann ist es, denke ich, auch nötig, dass man diesen Atem nicht verliert. Und das ist schwierig manchmal, weil es natürlich fällt man immer wieder hin. Und ich hatte vor ein paar Jahren auch jetzt wieder einen Versuch, bei dem ich überhaupt nicht zufrieden war. Und dann lässt man es vielleicht auch mal wieder ein bisschen ruhen. Aber das ist dann einfach doch eine Passion und ein großer Wunsch, dass sowas passiert und man geht da immer wieder ran. Und dann muss ich dazu natürlich noch sagen, ist es einfach ein absolutes, riesiges Geschenk, dass ich überhaupt in der Situation bin, auch selbst jetzt nicht nur meinen Kühlschrank zu füllen, sondern mittlerweile auch dazu in der Lage bin, von dem Geld, das ich verdiene, auch andere Trickfilmprojekte und so zumindest anzustoßen und das auch immer wieder anzustoßen, bis ich damit zufrieden bin. Das ist ein ganz, ganz großer Luxus, den natürlich nicht viele haben und dessen bin ich mir bewusst und das finde ich ganz schön.
Ich bin mir jetzt ein bisschen unschlüssig, ob ich dir zum Ende viel Erfolg beziehungsweise noch mehr Erfolg wünschen sollte, denn
doch, mach mal.
Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass deine Figuren dann doch vielleicht so sowas werden wie den Nachfolgern der Didelmäuse.
Ich hoffe nicht. Also das ist nach wie vor was, worüber ich natürlich auch viel mit Merchandise-Leuten diskutiere und es führt kein Weg umhin, dass man natürlich in bestimmten Punkten auch die Leine so ein bisschen lockerer lässt, aber ich versuche immer noch, dass der Geist von nicht lustig da drin bleibt und dass ich hinter allen Sachen stehen kann. Insofern glaube ich, ist das Risiko da nicht so groß.
Okay, also dann viel Erfolg und noch viel Spaß auf der Buchmesse in Leipzig. Aus Köln verabschieden sich Thomas Reintjes
und Sebastian Sonntag.
Und aus Leipzig
sagt Joscha, heiße ich.
Tschüss.
Tschüss.